Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf in der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Wie Ludwig schon gesagt hat, wollen wir auf einen Abschnitt hören aus der Apostelgeschichte. Und ich lese uns Kapitel 12, den letzten Vers, Vers 25, und dann Kapitel 13 bis Vers 13. Apostelgeschichte, Kapitel 12, ab Vers 25, und wir hören Gottes lebendiges Wort. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun, siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, warum sollen wir als Christen eigentlich missionarisch sein? Warum sollen wir das Evangelium weitersagen? Warum sollen wir neue Gemeinden gründen? Der amerikanische Pastor John Piper hat diese Frage einmal so beantwortet. Er hat gesagt: Mission ist gar nicht das Kernziel von uns Christen. Das Kernziel von uns Christen, das, wozu wir geschaffen sind, ist die Anbetung unseres Gottes. Aber weil Gott nicht überall angebetet wird, deswegen gibt es Mission. Ja, die Anbetung Gottes, das ist das Wichtigste, was wir als Christen, was wir als Gemeinde tun. Dazu hat Gott uns auserwählt, dazu hat er uns erlöst und dazu hat er uns bereit gemacht. Und wenn du in die Offenbarung schaust, in das letzte Buch der Bibel, dann wirst du feststellen, das ist das, was du bis in alle Ewigkeit tun wirst, Gott anzubeten. Aber zurzeit gibt es sehr viele Menschen in dieser Welt und auch in unserem Land, die das nicht tun. Und deswegen gibt es Mission. Und der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben in Gottes Wort, der fordert uns dazu auf, dass wir über Mission nachdenken. Aber es geht nicht so sehr um die Frage, wie können wir als Gemeinde jetzt in unserem Umfeld missionarisch sein? Das ist eine wichtige Frage, aber darum geht es hier nicht so sehr, sondern es geht um die Frage, wie können wir als Gemeinde dazu beitragen, dass an anderen Orten, also weiter weg, der Name von Jesus Christus bekannt gemacht wird. An Orten, wo wir als Ortsgemeinde jetzt erstmal gar nicht so Einfluss haben, weil die Orte einfach zu weit weg sind, um die Menschen dort zu erreichen. Wie kannst du als Christ, wie können wir als Gemeinden das Wachstum von Gottes Reich in dieser Welt an anderen Orten unterstützen? Das ist die Frage, um die es hier geht. Es geht also um Mission und Gemeindegründung. Und auch wenn Mission und Gemeindegründung zwei Wörter sind, im Prinzip geht es dabei um genau das Gleiche. Im gesamten Neuen Testament ist Mission nämlich nie, an keiner Stelle losgelöst von der Gemeinde. Es ist immer von der Gemeinde beauftragt, missionarisch zu sein, und es hat immer die Gründung einer Gemeinde zum Ziel. Immer. Und genau das zeigt uns der Abschnitt heute. Ja, man könnte sagen, dass hier an diesem Punkt so die zweite Hälfte der Apostelgeschichte beginnt. In der ersten Hälfte, so in den Kapiteln 1 bis 12, da war der Fokus auf Juden, die Jesus zuerst gekreuzigt haben, aber dann Jesus kennengelernt haben. Die Hauptpersonen in den ersten 12 Kapiteln sind die 12 Apostel, vor allem Petrus. Und das Neue ab Kapitel 13 ist jetzt, Gott beginnt jetzt ganz gezielt damit, seine Gemeinde auch in nichtjüdisches Gebiet auszubreiten. Und Gott gebraucht dafür einen Mann ganz besonders. Ein Mann namens Saulus. Es ist der Saulus, den er vom Christenverfolger zum unerschrockenen Christenverfolger zu seinem unerschrockenen Diener gemacht hat. Und von diesem Startschuss der Heidenmission hier in Apostelgeschichte 13 wollen wir heute über Mission und Gemeindegründung lernen. Und dabei geht es nicht nur darum, was wir jetzt konkret tun sollen. Das auch. Aber vor allem geht es darum, welchen Plan hat Gott mit Mission und Gemeindegründung? Mein Thema für heute Nachmittag lautet Unerwartet. Gottes Plan für Mission und Gemeindegründung. Wir wollen uns vier Dinge anschauen. Erstens, Gottes Reich ist größer, als wir oft erwarten. Zweitens, Gottes Methode ist zeitloser, als wir oft erwarten. Drittens, Gottes Feinde sind aktiver, als wir oft erwarten. Und viertens, Gottes Wege sind verwirrender, als wir oft erwarten. Dann springen wir rein hier in den Abschnitt in Apostelgeschichte 13 und wir sind direkt in Antiochia. Und Antiochia war eine Metropole im Römischen Reich, eine der größten Städte dort, einige hunderte Kilometer nördlich von Israel. Und dort in Antiochia war eine Gemeinde entstanden und das Besondere war, in dieser Gemeinde waren nicht nur Judenchristen, sondern es hatten sich auch zahlreiche Heiden, also Nichtjuden, bekehrt. Und anders als die Juden hatten die Heiden erstmal von gar nichts eine Ahnung. Alles über Gottes Wort, über Jesus, über sein Gesetz war neu für sie. Und einer der Leiter der Gemeinde dort in Antiochia, das war ein Judenchrist namens Barnabas. Dieser Barnabas, der hatte Saulus aus Jerusalem geholt, um die Heidenchristen in Antiochia zu lehren, zu unterrichten. Die mussten alles von Anfang an lernen. Zwischendurch waren dann Barnabas und Saulus mal wieder zurück nach Jerusalem gereist, um Geld von der Gemeinde in Antiochia zur Gemeinde in Jerusalem zu bringen. Und im ersten Vers von unserem Abschnitt, Kapitel 12, Vers 25, lesen wir, wie die beiden, also Saulus und Barnabas, jetzt wieder zurückkommen nach Antiochia. Und sie haben sogar noch jemanden dabei, ein Mann namens Johannes. Jetzt ist es, wenn du das Neue Testament aufmerksam liest, ja so, dass gefühlt jeder zweite Mann im Neuen Testament Johannes heißt. Und deswegen hat man ihn meistens mit seinem Zweitnamen angeredet, nämlich Markus. Und dieser junge Mann, von dem hier die Rede ist, das ist der Markus, der dann auch das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und als nächstes erfahren wir dann in den ersten Versen von Kapitel 13 über die Ältesten, die dort in der Gemeinde in Antiochia dienten. Sie werden hier in Vers 1 Propheten und Lehrer genannt. Und neben Saulus und Barnabas war das als erster ein Schwarzer namens Simeon, den man einfach nach seiner Hautfarbe Niger, also der Schwarze, genannt hat. Ja, also ihr merkt, mit Political Correctness hatten die es damals noch nicht so. Dann war zweitens ein Nordafrikaner dort namens Lucius. Und drittens ein jüdischer Adliger namens Menahem. Fünf Älteste insgesamt. Jeder anders als der andere. Niemand aus Antiochia. Einige waren Juden. Mindestens Lucius war Heide. Sie kommen aus unterschiedlichen Gegenden, haben unterschiedliche Hautfarben. Saulus zum Beispiel war ja von seiner Herkunft her Pharisäer. Also er war ein Mensch, der sehr skeptisch gegenüber der römischen Oberherrschaft war. Menahem zum Beispiel auf der anderen Seite, der war am Hof des römischen Unterkönigs Herodes erzogen worden. Also er war sozusagen von der Gegnerpartei der Pharisäer. diese fünf Männer, und das macht diese Auflistung deutlich, die haben so gut wie nichts miteinander gemeinsam. Nichts außer Jesus und eine große Liebe für seine Gemeinde. Und deswegen haben sie dort in der Gemeinde in Antiochia als Hirten, als Leiter gedient. Und es scheint gut gelaufen zu sein. Die Gemeinde war mit guter Lehre versorgt. Wir lesen auch nichts von Verfolgung, auch das ist außergewöhnlich. Finanziell ist es ihnen so gut gegangen, dass sie Geld nach Jerusalem schicken konnten. Wir würden heute sagen, es läuft bei denen. Aber die schöne Ruhe dort in Antiochia, die stört plötzlich Gott. Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ja, mitten im Gottesdienst bekommen sie vom Heiligen Geist eine Botschaft. Wie hat das ausgesehen? Ja, möglich ist, dass tatsächlich einer der Ältesten von Gott direkt eine Botschaft bekommen hat. So sollt ihr es machen. Der hat dann den anderen diese Botschaft weitergesagt. Ja, diese direkten Botschaften Gottes, die gibt es heute in der Regel nicht mehr, weil wir eben das fertige Wort Gottes haben. Aber damals gab es solche Botschaften immer wieder. Aber vielleicht war es auch gar nicht so spektakulär. Es ist auch möglich, dass sie einfach Gottes Wort gelesen haben. Damals hatten sie ja nur das Alte Testament und gerade in dem Psalm oder dem Propheten Jesaja geht es sehr viel darum, dass Gott sein Königreich auf alle Länder dieser Welt ausbreiten möchte. Wir haben eben so eine Stelle gelesen in Jesaja 42. Vielleicht kam gerade so eine Stelle in der Predigt dran und der Heilige Geist hat durch das Wort zu ihnen gesprochen und ihnen wurde klar, gezielt zu den Heiden gehen mit der Botschaft von Jesus Christus. Das ist es, was jetzt dran ist. Das wäre dann der Weg, wie der Heilige Geist heute redet, nämlich durch sein Wort. Auf jeden Fall wurde ihnen klar, Gottes Königreich endet nicht an den Toren von Jerusalem. Es endet auch nicht an den Toren von Antiochia. Der erste Punkt, die erste Überzeugung, die wir über Mission und Gemeindegründung haben sollten, lautet mein erster Punkt, Gottes Reich, Gottes Königreich ist größer, als wir oft erwarten. Das Spannende ist, die Gemeinde hat das ja an sich schon erlebt. Wir haben gesehen, alle Ältesten in dieser Gemeinde kamen von irgendwo, nur nicht aus Antiochia. In der Gemeinde waren Juden zusammen mit Heiden. Aber jetzt sollte so eine Gemeinde wie in Antiochia auch an anderen Orten möglich werden. Die Gemeinde fastet und betet, Vers 3. Das bedeutet, sie haben auf Nahrung verzichtet, intensiv gebetet und dann haben sie die beiden ausgesendet. So haben sie ihnen die Hände aufgelegt. Und in Vers 2 haben wir gelesen, dass die beiden vom Heiligen Geist ausgesandt wurden. Und in Vers 4 lesen wir das nochmal. Die Bibel zeigt uns beim Thema Mission ein, sowohl als auch. Es ist einerseits Gott, der Missionare beruft. Vers 2 und Vers 4. Übrigens nicht nur Missionare, sondern auch Pastoren und Älteste in der Gemeinde. Aber, und das ist das als auch, er tut das durch die Gemeinde. Vers 3. Und das hat seinen Grund. Er würde Gott Menschen durch, ohne die Gemeinde berufen, dann könnte ja irgendwer kommen und sagen, Gott hat mich berufen. Auch wenn keiner das nachvollziehen kann, keiner da eine Begabung sieht, Gott hat mich berufen, wer möchte dem widersprechen? Würden aber ausschließlich Menschen andere Menschen berufen und aussenden, ohne Gottes Berufung, dann würden wir ganz schnell denken, boah, das ist jetzt unser Ding. Und vergessen, dass es im Grunde Gottes Mission ist. Wir würden vermutlich schnell auf die Idee kommen, menschliche Kriterien an Männer anzulegen, die wir berufen. Also die Frage stellen zum Beispiel, ist er ein guter Manager? Kann der gut reden? Ist er bei den Leuten beliebt? Sieht er gut aus? Genau aus diesem Grund gibt Gott in den Briefen an Timotheus und Titus ausführliche Richtlinien, welche Charaktereigenschaften und welche Begabungen ein Diener im Reich Gottes mitbringen muss, um der Gemeinde zu helfen, die richtigen Männer zu berufen. Und wenn ausschließlich wir als Gemeinde berufen würden, dann würden wir schnell auf die Idee kommen, dass es im Kern unsere Mission ist. Ja, Gott nimmt uns mit hinein in seine Mission, aber es ist immer noch seine Mission. Die Berufung durch eine Gemeinde, die hat noch einen weiteren Vorteil. Sie sorgt nämlich dafür, dass so ein Gemeindegründer nicht im luftleeren Raum tätig ist. Ja, wenn Barnabas und Saulus jetzt hier losziehen, dann sind die nicht aus der Gemeinde in Antiochia ausgetreten. Sie haben nicht aufgehört, Älteste zu sein. Sie haben jetzt nur als Älteste einen ganz speziellen Auftrag bekommen. Und das hat den Vorteil, die Gemeinde in Antiochia ist nach wie vor zuständig für die beiden, verantwortlich für die beiden. Paulus und Barnabas sind der Gemeinde nach wie vor Rechenschaft schuldig. Aber sie können sich auch auf die Gemeinde verlassen. Ja, wir haben eine Basis, von der wir ausgesandt werden. Und wir können auch immer wieder zu dieser Basis zurückkehren. Ja, bei uns in Gießen in der Gemeinde haben wir in der Ecke von unserem Gottesdienstraum einen automatischen Staubsauger stehen. Das ist so ein Ding, das fährt von allein durch die Gegend, wenn wir nicht da sind. Und nach einer Weile, wenn es fertig gewischt oder geputzt hat, kehrt es im Idealfall zumindest wieder zurück zur Basis, um dort aufzuladen. Und so ein ganz ähnliches Prinzip lernen wir hier kennen für das Verhältnis von Gemeindegründern und Gemeinden. Ja, am Ende von Kapitel 14 lesen wir dann, wie die beiden von ihrer Missionsreise auch wieder zurückkommen. Und wie sie dann ausführlich in der Gemeinde in Antiochia Bericht geben über das, was sie getan haben und was sie erlebt haben. Und das Gleiche lesen wir nach der zweiten Missionsreise in Kapitel 18. Auftanken und Rechenschaft geben an der Basis. Ja, nach genau demselben Prinzip plant die Gemeinde in Osnabrück, die Berg in Osnabrück, Ludwig Rühle hier nach Dresden oder Taran zu schicken, um hier als Gemeindegründer tätig zu sein. Was bedeutet das für die Gemeinde in Osnabrück ganz praktisch? Wenn wir mal ganz pragmatisch fragen, nur Nachteile. Nur Nachteil. Die Gemeinde hier in Antiochia verliert 2 von 5 Ältesten für den aktiven Gemeindedienst vor Ort. Die Gemeinde wird auch finanziell belastet. Es ist davon auszugehen, dass sie die Reisekosten von Saulus und Barnabas getragen haben. Und die Gemeinde hat auch eher mehr Arbeit als weniger, denn sie müssen ja jetzt auch noch Aufseher sein für die, die sie ausgesandt haben. Warum? Warum sollte man sowas überhaupt machen? Weil Gott, der Heilige Geist, es sagt. Das wird hier in Gottes Wort ja mehr als deutlich. Aber um das wirklich von Herzen tun zu können, um diese Anstrengung, diese Arbeit, auch diesen Verlust an Arbeitskraft wirklich anzunehmen, braucht es eben diese Überzeugung. Gottes Reich ist größer als unsere Ortsgemeinde. Gottes Reich ist größer als unsere Ortsgemeinde. Und unsere Ortsgemeinde hat diesen Auftrag, auch über den eigenen Ort hinauszublicken. Ja, vielleicht fragt sich in der Gemeinde in Osnabrück manchmal der ein oder andere, ich weiß es nicht, was haben wir eigentlich in Dresden zu suchen? Dann kann ich euch sagen, es ist Teil eurer Berufung. Diese sogenannte erste Missionsreise, das war Gottes Projekt. Und sie war das Projekt von der Gemeinde in Antiochia, von Saulus und von Barnabas ganz konkret. Und gerade der Punkt, dass die Gemeinde in Antiochia da eine wichtige Rolle gespielt hat, der wird oft übersehen. So, schauen wir jetzt aber, wie es den beiden auf ihrer Reise ergangen ist. Das ist ja die eigentlich spannende Frage. Es geht jetzt los, sie brechen auf, Vers 4, mit dem Schiff quer über das Mittelmeer, zuerst auf die Insel Zypern. Und als erstes zeigt uns Gottes Wort hier, mit welcher Methode die beiden Gemeindegründung gemacht haben, mit welcher Methode sie Mission betrieben haben. Und es ist eine Methode, die heute noch genauso gilt, wie sie vor 2000 Jahren galt. Mein zweiter Punkt, Gottes Methode ist zeitloser, als wir oft erwarten. Vers 5. Und als sie in Salamis, also aus der Stadt auf Zypern, angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes. Ja, die Verkündigung von Gottes Wort, das ist Gottes zeitlose Methode, um Menschen zum Glauben zu rufen. Ja, das ist für uns Menschen oft unglaublich. Denn von außen wirkt die Verkündigung doch irgendwie langweilig. Und es ist ja heute eigentlich nur noch viel schlimmer, als es damals war, oder? Ja, schon ein 5-minütiges YouTube-Video ist doch eigentlich schon viel zu lang. Angesagt sind heute die Kurzvideos, ja, so Reels oder Shorts.
Und eine Predigt, mal ganz ehrlich, die dauert über eine halbe Stunde.
Es gibt keine Perspektivwechsel, keine Schnitte, kein Spektakel, keine Hintergrundmusik und nichts zu sehen. Jetzt könnte man ja die Frage stellen: Gott, wir leben im 21. Jahrhundert, solltest du vielleicht nicht mal deine Methoden überdenken? Das mit der Predigt hat vielleicht damals funktioniert, aber heute? Das hat auch schon damals nicht funktioniert. Auch damals schon waren die Leute vor allem an Spektakel interessiert. In allen Religionen, auch im Judentum, gab es damals viel mehr zu sehen und zu erleben als im Christentum. Und deswegen schreibt Paulus schon vor 2000 Jahren in 1. Korinther 1, dass das Wort für Nichtchristen eine Torheit ist. Und zwar erstmal für alle. Die Predigt ist nicht deswegen Gottes Methode, weil sie den Vorlieben der Menschen entspricht, egal ob heute oder vor 2000 Jahren. Die Predigt ist Gottes Methode, weil Gott durch die Predigt Menschen zum Glauben rufen will und Menschen zum Glauben rufen wird. Als ich Student war, da war ich bei der SMD, bei der Studentenmission in Deutschland aktiv, das ist so eine christliche Studentengruppe. Und irgendwann kam dann ein junger Mann dazu, der war total motiviert und der wollte ganz Gießen für den christlichen Glauben begeistern. Und er hat gefragt, ob er bei uns mitmachen kann, und ich war damals in der Leitung und ich habe zu ihm gesagt, prinzipiell ja, aber wir müssen uns erstmal unterhalten, wie wir eigentlich verstehen, was es bedeutet, Menschen mit Jesus zu erreichen. Und ziemlich schnell hat sich herausgestellt, von der Kraft des Wortes Gottes hält er nicht besonders viel. Er hat dann gesagt, schon meine Oma hat immer gesagt, Mäuse fängt man nicht mit der Bibel, sondern mit Käse. Hat er recht? Ja, ich habe im letzten Sommer zum ersten Mal in meinem Leben eine Maus wirklich gefangen mit so einer Mausefalle und ich habe Käse dafür verwendet. Das Problem ist nur, im Reich Gottes fangen wir keine Mäuse. Auch nicht im übertragenen Sinn. Es ist nicht unsere Mission im Kern, es ist Gottes Mission. Und deswegen müssen wir dafür Gottes Methode gebrauchen. Und hier lautet ganz einfach, predige das Wort, verkündige das Wort. In der Gemeinde, in Einzelgesprächen, es ist das Wort Gottes. Und es gilt für Paulus und Barnabas damals und es gilt für dich und mich heute. Wenn ich das so sage, dann bedeutet es nicht, dass Strategien verboten sind. Im Gegenteil. Es ist sogar sehr wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir das Wort Gottes weitergeben. Wir haben hier mindestens drei Hinweise darauf, dass Paulus und Barnabas sich viele Gedanken darüber gemacht haben. Gedanken über die Frage, wie gehen wir das jetzt konkret an? Erstens, sie sind als erstes in die jüdische Synagoge gegangen, Vers 5. Das wirkt erstmal seltsam. Denn ihr Ziel war doch jetzt, Heiden zu erreichen. Aber sie haben erstmal bei denen angefangen, wo sie wussten, hier ist ein Anknüpfungspunkt vorhanden. Die Juden haben Jesus abgelehnt. Aber Saulus und Barnabas waren ja selber Juden. Und das Alte Testament hatten sie gemeinsam. Deswegen war ihre erste strategische Überlegung, wir fangen in der Synagoge an. Die zweite strategische Überlegung, sie haben Johannes Markus mitgenommen, auch Vers 5. Er wird hier als Diener bezeichnet. Wir lesen hier nichts davon, dass der Heilige Geist ihn ausgesandt hat. Anscheinend haben sie so strategisch überlegt. Haben sich überlegt, naja, wir können den Jungen gut gebrauchen. Wir brauchen noch einen Helfer. Und ihn dann mitgenommen. Und die dritte strategische Überlegung, Saulus nennt sich ab jetzt Paulus. Ja, Vers 9, ganz kurz, Saulus, der auch Paulus heißt. Warum nennt er sich Paulus? Manche haben vermutet, so heißt er der römische Statthalter von Zypern, von dem wir es erstmal in Vers 7 lesen. Vielleicht hat Saulus sich gedacht, cooler Name, ist ganz ähnlich so wie meiner, den nehme ich jetzt. Das Problem ist nur, In Vers 9 lesen wir, dass Saulus schon Paulus heißt. Der hat sich also nicht erst da so genannt. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, Paulus hatte schon immer zwei Namen. Er war ja gleichzeitig Jude und römischer Staatsbürger. Sehr wahrscheinlich war Saulus ein jüdischer Name und Paulus eben sein offizieller römischer Name. Und ab dem Zeitpunkt, wo er jetzt sich gesagt hat, ich wende mich jetzt schwerpunktmäßig von den Juden zu den Heiden, da hat er gedacht, jetzt verwende ich meinen heidnischen Namen. Er schreibt später in 1. Korinther 9, Vers 20, den Juden bin ich ein Jude geworden und den Griechen ein Grieche. Vermutlich ist das der Grund für seinen Namenswechsel. Wir haben in Deutschland oder im Deutschen dieses Sprichwort, jemand ist vom Saulus zum Paulus geworden. So als hätte der böse Christenverfolger Saulus geheißen und der liebe und gute Missionar dann Paulus. Das Problem ist, das stimmt auf jeden Fall nicht. Denn die Bekehrung lesen wir in Kapitel 9, den Namenswechsel jetzt, 4 Kapitel später, in Kapitel 13. Wir sehen hier also drei strategische Überlegungen. Wir gehen als erstes in die Synagoge, wir nehmen Markus mit und ich, Saulus, nenne mich jetzt mit meinem römischen, also meinem heidnischen Zweitnamen. Und solche strategischen Überlegungen sind vollkommen in Ordnung. Die sind sogar extrem wichtig, wenn wir Gemeinde gründen. Ja, das ist auch heute noch so. Bei uns in Gießen zum Beispiel gehen wir ungefähr einmal im Monat auf die Straße in die Fußgängerzone, um das Evangelium zu verkünden. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, kaum jemand, der nichts mit Kirche und Gemeinde und Jesus zu tun hat, kommt von sich aus einfach so bei uns in unsere Gemeinderäume. Ich predige zu euch auch auf Deutsch. Nicht auf Latein oder sowas. Und in der Predigtvorbereitung verwende ich viel Zeit darauf, die Dinge so zu formulieren und zu erklären, dass Menschen zumindest einigermaßen gut zuhören können. Und ich versuche, Beispiele und Anwendungen zu finden, die in das Leben der Gottesdienstbesucher wirklich hineinsprechen. Ich weiß nicht, ob es mir immer so gut gelingt, aber das ist mein Ziel. Und doch, bei all den wichtigen strategischen Überlegungen dürfen wir niemals Gottes Methode hinterfragen. Sein Weg der Mission, sein Weg der Gemeindegründung ist das Wort. Wir sollen es anschaulich erklären, aber dabei niemals die Ecken und Kanten wegnehmen. Wir sollen so reden, dass man uns gut zuhören kann. Aber wir sollen nicht die Rede an sich ersetzen, sei es durch Bilder, Videos oder Musik oder was auch immer. Wir sollen auch dorthin gehen, wo die Leute sind. Aber wir sollen nicht das sagen, was die Leute hören wollen, sondern wir sollen ihnen das sagen, was sie brauchen. Nicht nur heute, sondern auch damals wirkt diese Methode langweilig, unspektakulär und kraftlos. Aber weißt du was? Circa 2000 Jahre Kirchengeschichte sind ein Zeugnis davon, welche unfassbare Kraft in diesem Wort steckt. Es hat am Ende das Römische Reich erobert. Es hat am Ende die wilden Germanen gezähmt. Es hat ganze Kulturen auf den Kopf gestellt. Nicht, weil die Druckerschwärze von diesem Buch oder die Audioschwingungen von einer Predigt an sich so kraftvoll wären, sondern weil Gott, der Heilige Geist, sich auf dieses Wort draufsetzt und durch dieses Wort Großes bewirkt. Aber was ist eigentlich, wenn dieses Wort nicht zu funktionieren scheint? Wenn gepredigt wird und sich gefühlt nichts ändert. Wenn niemand oder kaum jemand zum Glauben kommt. Bedeutet das, dass das Wort manchmal einfach kraftlos ist? Nein. Aber das Wort ist nicht die einzige Kraft, die in dieser Welt am Wirken ist. Sondern es gibt auch eine Gegenkraft. Und diese Gegenkraft, die stammt von Gottes Feinden. Mein dritter Punkt, Gottes Feinde sind aktiver, als wir oft erwarten. In der Hauptstadt von Zypern treffen jetzt die drei Missionare eine interessante Gestalt. Ja, auch er ist Jude wie Paulus und Barnabas und ähnlich wie Paulus hat er auch zwei Namen. Er heißt nämlich Elimas und Bar-Jesus. Dieser Mann stammt aus dem Umfeld des römischen Statthalters Sergius Paulus, Vers 7. Das ist vermutlich irgend so ein Beamter, der für die Provinzverwaltung dort gearbeitet hat. Der römische Statthalter, der bekommt irgendwie mit, da sind ein paar Leute da, die haben so eine interessante Botschaft, er will mehr davon hören. Also lässt er Barnabas und Paulus holen, um mehr über Jesus zu erfahren. Das gefällt aber diesem Bar-Jesus gar nicht. Nicht so sehr, weil er Jude ist, sondern weil er ein Zauberer ist. In Vers 8 lesen wir, dass er Widerstand geleistet hat. Er hat versucht, den Sergius Paulus, den Statthalter, davon abzubringen, selbst Christ zu werden. Und Paulus bekommt es mit und er schaut ihn an und sagt zu ihm, Vers 10, O du Sohn des Teufels. Dann verbietet er ihm, gegen Gott zu reden und dann spricht er Gericht über diesen Zauberer. Bar Jesus wird für eine Zeit blind. Ja, Paulus sagt es nicht nur, sondern es passiert auch. Vers 11, zweite Hälfte. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Das ist ja interessant. Das hier ist der erste Bericht über Weltmission in der Geschichte der Christenheit. Und Gott entscheidet sich, uns mitzuteilen, wie heftig der Widerstand ist durch einen Sohn des Teufels. Was bedeutet das für uns, wenn wir über Mission und Gemeindegründung nachdenken? Das Erste, was wir sehen, ist, der Teufel ist sehr aktiv. Immer dann, wenn es darum geht, dass Menschen sich mit Gottes Wort beschäftigen, dass Christen miteinander Gemeinschaft haben, dass Nichtchristen am Glauben Interesse zeigen, immer dann wird der Teufel ganz besonders aktiv. Denn er will das verhindern. Aber er will das so verhindern, dass du vergisst, dass er überhaupt existiert. Hast du dich schon mal gefragt, warum ausgerechnet Sonntagmorgens vor dem Gottesdienst alles ganz besonders stressig ist? Gerade wenn du vielleicht Kinder hast. Vielleicht bist du hier in der Gemeindegründung schon involviert oder du spielst mit dem Gedanken, soll ich mich vielleicht anschließen? Und du fragst dich, warum bin ich oder warum sind wir als Familie ausgerechnet in letzter Zeit so angefochten? Warum sind vielleicht meine Kinder vor dem Bibellesen immer besonders unruhig? Warum bin ich immer dann gerade besonders müde, wenn ich eigentlich beten wollte? Ich will jetzt hier gar nicht den sprichwörtlichen Teufel an die Wand malen. Vielleicht hast du einfach zu wenig Schlaf oder deine Kinder haben zu wenig Schlaf. Kann alles sein. Aber sei dir bewusst, dass es eine unsichtbare Welt gibt mit Mächten, die etwas dagegen haben, dass Menschen Christen sind und die vor allem was dagegen haben, dass Menschen Christen werden. Die etwas dagegen haben, dass Gemeinden wachsen und die etwas dagegen haben, dass neue Gemeinden gegründet werden. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Unterschätze ihn nicht. Und das Zweite, was wir hier sehen, ja, der Teufel ist stark, aber Gott ist stärker. Paulus richtet den Zauberer nicht aus eigener Kraft. In Vers 9 lesen wir ausdrücklich, dass er voll Heiligen Geistes war, als er zu Bar Jesus gesprochen hat. Gott ist stärker als der Teufel. Spätestens seit Golgatha weiß er das auch. In Hebräer 2, Vers 14 lesen wir, dass Jesus am Kreuz den Teufel entmachtet hat. Er hat den besiegt, der dich in den Klauen des Todes gehalten hat. Mission funktioniert überhaupt nur deswegen, weil Gott stärker ist als der Teufel. Aber immer wieder schickt der Teufel Störfeuer. Immer wieder sorgt der Teufel mit Irrlehren und Verfolgungswellen für das Sterben von Gemeinden oder dafür, dass Gemeinden langsam liberal werden. Aber er kann niemals für das Scheitern der Gemeinde insgesamt sorgen. Er kann niemals Mission und Gemeindegründung an sich verhindern. Niemals. Ja, er versucht, dich von Gott wegzuziehen, ohne dass du vielleicht sogar überhaupt auf dem Schirm hast, dass er da ist. Und wenn du seinen Zerstörungswerk erlebt hast, dann versucht er dir einzureden, ich bin stärker als alle anderen. Unterschätze niemals den Teufel, er ist aktiver als du oft denkst. Aber vor allem unterschätze nicht den Gott, der stärker ist als der Teufel. Unterschätze nicht den Jesus, der den Teufel besiegt hat. Unterschätze nicht den Heiligen Geist, der dir die Kraft gibt, gegen den Teufel zu kämpfen. Gott kommt mit seiner Mission ans Ziel, weil er der Stärkste von allen ist. Und dieser Gott ist auf deiner Seite. Dieser Gott ist auf eurer Seite als Gemeindegründungsteam. Gott ist auf eurer Seite. Längst nicht immer sind seine Wege so, wie wir uns das vorstellen. Das ist mein vierter und letzter Punkt. Gottes Wege sind verwirrender, als wir oft erwarten. Ja, wenn man diese Geschichte aufmerksam liest, dann gibt es immer wieder Dinge, die überraschen. Zum Beispiel Widerstand für die Missionare kommt von einem Juden, der Zauberer ist. Was für eine Kombination. Das Alte Testament ist eindeutig, dass Juden keine Zauberer sein dürfen. In 2. Mose 22 steht sogar, Zauberer sollen getötet werden. Ein jüdischer Zauberer ist also ein Widerspruch in sich. Und von so einem, also jemandem, der äußerlich zu Gottes alttestamentlichem Volk gehört, kommt der große Widerstand gegen das Evangelium. Ja, und dann ist da der römische Statthalter, der höchste Mann auf Zypern, ein Römer. Er gehört zu der militärischen Macht, die das Volk Gottes seit Generationen unterdrückt und besetzt hält. Und dann hat er doch auf der Insel alles, was er sich wünschen kann, oder? Er lebt auf dieser Mittelmeerinsel. Er kann so ziemlich tun und lassen, was er will. Hat eine Horde von Sklaven, die machen, was er will und die ihm alle unangenehme Arbeit abnehmen. Das ist so ein bisschen wie 365 Tage Mittelmeerurlaub. Wofür wir viel Geld bezahlen, das macht er als Beruf. Aber durch Gottes Gnade merkt er, irgendwas stimmt nicht mit meinem Leben. Und dann hört er von so zwei dahergelaufenen Wanderpredigern und holt die her und lässt sich von ihnen diese krude Botschaft erklären. Er sieht, wie bar Jesus blind wird und er glaubt. Vers 12. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Der Anlass jetzt zu glauben, das war das Wunder, was er gesehen hat. Ja, als der Statthalter sah, was geschehen war. Aber was hat den Glauben in seinem Herzen bewirkt? Was ist das Wunder? Vers 12 am Ende. Betroffen von der Lehre des Herrn. Da steht nicht betroffen davon, dass der bei Jesus jetzt da sitzt, wie bei blinde Kuh und hilflos durch die Gegend tappt und irgendwen sucht, der ihm hilft. Das Wunder war das letzte Puzzlestück. Aber die Kraft ist aus dem Wort gekommen. Betroffen nicht von den Wundern, sondern betroffen von der Lehre des Herrn. Mit Paulus, dem ehemaligen Christenverfolger, haben wir einen völlig unerwarteten Missionar. Mit Bar Jesus, einen völlig unerwarteten Diener des Teufels. Mit Sergius Paulus, einen völlig unerwarteten Bekehrten. Was für eine Geschichte. Ende gut, alles gut. Da kann man beruhigt Zypern verlassen und wieder ans Festland segeln. Für Paulus und Barnabas geht es in die südliche Türkei, Vers 13. Ende gut? Alles gut? Naja, nicht ganz. Eigentlich sogar gar nicht. Denn in Vers 13, im letzten Vers von unserem Abschnitt, lesen wir, dass Johannes Markus beschlossen hat, seine Dienste als Helfer einzustellen. Er ist zurück in seine Heimatstadt gereist, wir erfahren nicht warum. Wir könnten auch sagen, naja, das klingt jetzt erstmal schade, ist eigentlich nicht so dramatisch. Nur kurze Zeit später wird dieses Ereignis dafür sorgen, dass Paulus und Barnabas sich zerstreiten. So sehr, dass sie nie wieder miteinander auf eine Missionsreise gegangen sind. Warum macht Gott das? Gerade ist doch alles so gut gelaufen. Warum schreibt er diese Geschichte die ganze Zeit so, wie wir sie nicht schreiben würden? Warum ist Missionsarbeit und Gemeindegründung oft mit so vielen Überraschungen, Rückschlägen und Umwegen verbunden? Warum? Paulus bekennt hier eindeutig, dass die Wege Gottes immer gerade sind. Am Ende von Vers 10. Das heißt, das Problem ist nicht Gott, sondern das Problem ist immer deine und meine begrenzte Perspektive. Mission ist nicht das höchste Ziel der Gemeinde, denn Anbetung ist das Ziel. Aber Mission ist der Weg dahin. Und deswegen brauchen wir als Gemeinden, deswegen braucht ihr hier als Gemeindegründung in Dresden feste Überzeugungen darüber, was Mission ist. Damit Mission und Gemeindegründung so gelingen kann, wie Gott sich das ausgedacht hat, wie es Gottes Plan entspricht. Und eines Tages, in der Zukunft, bist du dann am Ziel angekommen. Du betest Gott an, mit Menschen aus allen möglichen Ländern und Kulturen und Sprachen. Es wird dann keine Mission mehr geben, weil Gott dann alle seine Kinder gesammelt haben wird. Und während du voller Freude deinen Gott anbetest, wirst du im Rückblick verstehen, die Wege, die für dich oft verwirrend ausgesehen haben, die Wege, die oft einfach unerwartet sind, ob es in deinem Leben ist oder im Leben deiner Gemeinde oder in Gottes großer Geschichte der Mission, alle diese unerwarteten Wege, die waren im Rückblick betrachtet immer gerade, immer gut. Amen.
Amen.
Wir singen das nächste Lied als Antwort auf Gottes Wort. Die Kirche steht gegründet, nicht auf uns, sondern allein auf Jesus Christus, und wir können dazu aufstehen.